Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus.
Ehre sei dir, o Herr.
Als der Sabbat vorüber war, kaufte Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und vor allem dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt. Und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt, und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. So verzweifelt und düster endete das Markus-Evangelium ursprünglich. Gute Bibelkenner unter Ihnen werden jetzt natürlich einwenden: Es geht doch noch weiter. Tatsächlich wird wenige Zeilen später von Erscheinungen des Auferstandenen berichtet. Doch die stammen nicht aus der Feder des Markus, sondern sind erst wesentlich später hinzugefügt worden. Wenn man diese Erscheinungen aufmerksam durchliest, dann merkt man, dass sie von den übrigen Evangelien einfach abgeschrieben wurden. Die Begegnung mit Maria von Magdala, die Begegnung mit den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus und schließlich die Begegnung mit den Elf. Doch warum lässt Markus sein Evangelium derart trostlos enden? Warum traut er den Erscheinungen nicht, von denen übrigens so manches apokryphes Evangelium fantasie- und farbenreich zu berichten wusste? Zunächst, ganz so trostlos, wie es scheint, ist das Ende des Evangeliums ja gar nicht. Denn der junge Mann, der da im Grab sitzt, sagt den Frauen: Jesus von Nazareth, den ihr da sucht, ist auferstanden. Und dieser Mann, der mit einem weißen Gewand angetan ist, spielt dann die entscheidende Rolle bei der Bedeutung und Deutung des abrupten Schlusses dieses Evangeliums, doch dazu später. Markus geht es in seinem Evangelium ganz zentral um das Leben und Wirken Jesu, das nicht nur ihn tief beeindruckt hat. Deshalb überliefert er übrigens auch keine Geburtsgeschichte. Und im Mittelpunkt dieser Lebensbeschreibung scheint die Erklärung Jesu zu stehen, er sei gekommen, um zu dienen, nicht sich dienen zu lassen, und um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Und in dieser Haltung ist er dann auch zu den Menschen gegangen, zu jenen, mit denen man gemeinhin nichts zu tun haben wollte, zu den Armen, zu den Abgerissenen, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen, zu Menschen, die in irgendeiner Form unterdrückt und geknechtet waren. Lösegeld für sie zu geben, das bedeutete in der damaligen Zeit und Sprache ganz einfach, sie aus Abhängigkeit zu befreien, wie man damals eben auch Sklaven loskaufte. Alle Menschen sollen gleich sein, alle Menschen sollen frei sein, alle Menschen sollen ein solidarisches, gutes Leben leben können. Jesu ganzes Leben ist ein bewusster Kontrast zu den imperialen römischen Herrschaftsallüren. Nicht auf andere herunterherrschen, nicht die übertragene Vollmacht zum eigenen Vorteil missbrauchen, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll Sklave aller sein. Und wie schwer die praktische Umsetzung, offensichtlich fiel, das erzählt das Markus-Evangelium für die Jünger Jesu sozusagen als Spiegel für die Gemeinde. Jakobus und Johannes sind zum Martyrium bereit, wenn ihnen nur die ersten Plätze rechts und links im Königreich Jesu zugesichert werden. Und ein weiterer Konflikt entzündet sich für Markus übrigens zu Beginn der Passion an der verschwenderischen Aktion der anonym bleibenden Frau, die den länglichen Hals eines kostbaren Alabastergefäßes mit ihren Händen einfach zerbricht, um noch kostbareres Salböl über das Haupt Jesu zu gießen. Wortreich tragen die Opponenten aus der Gemeinschaft Jesu ihre Option für die Armen vor. Man hätte dieses Salböl doch für über 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Doch der informierte Leser und Hörer kann die angeblichen Freunde der Armen leicht entlarven. Diejenigen, die so reden, verbünden sich nämlich mit den Mächtigen, die Jesus zu Tode bringen wollen. Und sie wollen in die eigene Tasche wirtschaften. Macht und Reichtum, das sind die heimlichen Ideale dieser Jünger. Ihre Sorge um die Armen und Schwachen, pure Heuchelei. Und dass Jesus sich dann von einer Frau zum König salben lässt, das ist pure Provokation in einer patriarchalen Welt. Die Kreuzigung für Aufrührer im Römischen Reich hat mit Jesus einen Unschuldigen getroffen. Nie hat er zu Gewalt aufgerufen. Nie hat er Hetzreden gegen Rom geführt. Und trotzdem ist das Signal der Kreuzigung nicht ganz falsch, denn Jesus war tatsächlich der Initiator einer alternativen Gesellschaftsordnung, für die er im wahrsten Sinne des Wortes sein Leben gegeben hat. Kommen wir also zu dem besagten jungen Mann zurück, der im Grab sitzt und den Frauen mitteilt, Jesus, den ihr sucht, er ist auferstanden. Dieser Mann ganz am Ende des Markus-Evangeliums korrespondiert mit einer Gestalt ganz am Anfang, nämlich mit Johannes dem Täufer. Johannes hat Jesus angekündigt als den, der kommen wird. Der Mann im Grab sagt den Frauen, er ist nicht mehr da. Und dann fällt der entscheidende Satz: Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Das heißt im Klartext, geht an den Anfang zurück, dorthin, wo alles begann. Lebt, wie er gelebt hat. Denkt, wie er gedacht hat. Handelt, wie er gehandelt hat. Dann und nur dann werdet ihr ihn sehen. Und das ist dann auch der wahre Grund für die Furcht der Frauen, die vom Grab fliehen. Ihnen wird mit einem Mal der Anspruch klar, der damit verbunden ist, ein Leben führen zu sollen, wie Jesus es geführt hat. Markus wusste ganz genau, warum er den Schluss seines Evangeliums mit Entsetzen und Schrecken ausstattet. Denn er selbst hat beschrieben, wie das Leben Jesu von seinen eigenen Jüngern gründlich missverstanden wurde. Nicht die Erscheinungen des Auferstandenen versetzt die Frauen in Furcht, wie man denken könnte, sondern die Aufforderung, selbst mit der Nachfolge der Imitatio Jesu ernst zu machen. Und damit nähern wir uns ganz am Schluss der Antwort auf die Frage, warum Markus keine Erscheinungen des Auferstandenen erwähnt. Er traut solchen Erzählungen offenbar nicht recht, weil man glauben könnte, Auferstehung sei ohne die Nachfolge zu haben. Jesus sehen kann nur, wer lebt, wie er gelebt hat. Und in der Tat, das jesuanische Modell führte für kurze Zeit dazu, dass Frauen in der frühen Kirche Rollen, führende Rollen, ebenso wie die Männer innehatten. Paulus lässt erkennen, dass es in der frühen Kirche für Frauen gleiches und freies Recht bei Rede und Abstimmung gab. Paulus erwähnt hier sogar Frauen, die prophetisch reden, sich also kritisch zu Wort melden. Das Lebensmodell Jesu führte dazu, dass alle alles gemeinsam hatten, dass es weder Armut noch Reichtum in der Gemeinschaft Jesu und dass es keine Hierarchie gab. Doch lange hat dieses Gegenmodell nicht gehalten. Bald begannen die Christen, sich an die reichsrömische Ordnung, an die patriarchale Gesellschaft, an den Zeitgeist anzupassen. Die Kirche wurde männlich, sie orientierte sich an den Eliten, sie wurde reich und sie wurde mächtig. Für Markus ist es wohl dieser Verrat am Ursprung, der Schrecken und Entsetzen in ihm auslöste. Wie sähe heute eine Kirche aus, die so ohnmächtig ist, wie Jesus es immer war? Wir wissen es nicht. Wie sähe eine Kirche aus, in der alle alles gemeinsam haben, wie es in der Gemeinschaft um Jesus herum offenbar der Fall war? Wir wissen es nicht. Wie sähe eine Kirche aus, in der Frauen den Männern gleichgestellt sind? Auch das wissen wir nicht. Wir wissen nur, wie Jesus sich die Kirche gedacht hat. Und wir wissen um die wunderbare Verheißung, geht's zurück nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen.